Herzlich willkommen zu einer weiteren und zugleich zur letzten Folge des EM-Studios.
Hi Oskar.
Hallo Moritz. Heute werden wir das Finale besprechen. Ja, die Europameisterschaft ist tatsächlich schon wieder vorbei. Vor knapp einer Woche wurden gefühlt noch die Achtelfinals gespielt. Jetzt sind wir schon wieder vorbei mit der EM. Lass uns doch mal direkt einsteigen mit dem gestrigen Spiel, dem EM-Finale England gegen Italien.
England for 55 years have not featured in a final for an international tournament. This would mean everything.
Moritz, wo und wie hast du das Spiel gesehen?
Also ich habe es daheim im Wohnzimmer gesehen und ja, ich habe es am Fernsehen gesehen. Wie hast du es gesehen?
Auch ich war draußen im Garten, immerhin ein bisschen mit einer größeren Leinwand, extra den Beamer rausgeholt.
Okay.
Feierlicher Anlass. Wie zufrieden bist du denn mit dem Ergebnis?
Sehr zufrieden. Es war sehr spannend bis in die letzte Minute. Also ich sag mal 120 Minuten voller Spannung plus Elfmeterschießen und dann erst die Entscheidung. War schon spannend. Wie hast du es gesehen?
Ja, ich lag natürlich auch erstmal da und habe es nicht fassen können, dass England zu früh in Führung geht.
Ja, dritte
dann,
Minute.
Dann habe ich mich gewundert, dass England tatsächlich so passiv wird. Und letztendlich war es dann eine sehr zähe Verlängerung. Das Spiel wurde zum Ende hin immer körperlicher und waren kaum mehr Torchancen tatsächlich. Und letztendlich haben wir dann wie immer ein sehr nervenaufreibendes Elfmeterschießen gesehen,
ja. Ja, es war schon noch Spannung pur bis in die letzte Minute.
Genau, lass uns doch mal so ein paar Schlüsselpunkte des Spiels analysieren. Was hast du denn, hat dich überrascht, dass England tatsächlich so offensiv loslegt und Italien erstmal so ein bisschen geschockt wird? Weil ich fand ja schon, dass die Italiener in den ersten Minuten sehr von der Rolle waren.
Ja, wobei ich muss sagen, ich hatte schon das Gefühl, dass sie sich da versucht haben, nicht so unterkriegen zu lassen. Gut, früh ein Gegentor gefangen und klar, Motivation, aber ich fand, sie kamen dann doch ganz gut wieder ins Spiel und haben doch immerhin noch versucht, irgendwie was zu retten, was dann auch irgendwie in der 64. Minute geklappt hat. Ein bisschen sehr spät, aber ja, es hat gedauert, bis sie wieder ins Spiel kamen.
Ja, genau, ich habe auch schon angesprochen, diese Passivität der Engländer. Das hat mich sehr irritiert, weil England hatte zu dieser Zeit total Italien im Sack und ich glaube, sie hätten auch noch mal drei Chancen sich mehr spielen können, wenn sie gewollt hätten und vielleicht noch ein zweites Tor nachlegen, dann wäre das Ding auch nochmal deutlich schwerer geworden für die Italiener. Und Italien hat halt so ihr Spiel machen können und
genau,
sich die Chancen erspielen können. Und somit ist das Spiel dann komplett verdient mit 1-1 in die Verlängerung gegangen. England hat zwar nicht wahnsinnig spektakulär in der ersten Halbzeit gespielt, aber hat hinten den Kasten zugehalten. Und die Verlängerung war eben sehr highlightarm, meiner Meinung nach.
Ja, die war ziemlich zäh und trocken.
Und dann kam das Elfmeterschießen. Ja, es wurde sehr viel im Nachhinein darüber diskutiert, über die Taktik des englischen Trainers Gareth Southgate.
Ja.
Der natürlich eine sehr spezielle Erfahrung mit Elfmeterschießen gemacht hat als Spieler.
Mhm.
Und es nicht wahnsinnig gut geschafft hat, diese Erfahrung seinen Spielern quasi zu nehmen, dass die ein erfolgreiches Elfmeterschießen spielen konnten. Ja, wie hast du denn diese sehr seltsame Schützenordnung gesehen?
Ja, gut, ich meine, da waren dann vielleicht doch irgendwo die Nerven ziemlich blank, ziemlich aufgeregt. Aber ja, vielleicht hätte man es anders machen können.
Ja, genau, also mir hat es eben, es ist ein sehr dummes Zeichen, finde ich, einen Spieler in der 2 Minuten vor Schluss einzuwechseln, nur fürs Elfmeterschießen. Weil dann eine Aktion, er hat eine einzige Aktion, das nicht eingespielt, hat in den Spielen davor nicht das Vertrauen vom Spieler bekommen, vom Trainer bekommen. Und dann soll dieser Spieler tatsächlich den Elfmeter im Wembley vor 65.000 Zuschauern versenken.
Ja.
Also meiner Meinung nach ist das fast unmöglich. Und auch, dass er einen 19-Jährigen, der kein gutes Spiel gemacht hat, muss man einfach so sagen, Saka hat kein gutes Spiel gemacht, dass er ihn dann als 5. Schützen antreten lässt, meiner Meinung nach einfach dumm. Aber gut, darüber müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren, das wurde schon in aller Breite getan. Lass uns doch mal einen EM-Rückblick machen. Welches Team hat dich denn am allermeisten überrascht, Moritz?
Ja, also ich glaube, überrascht England. Ich hätte persönlich nicht getippt, dass sie so lange mitspielen. Ich hätte eher gedacht, so das Viertelfinale und dann wäre es das gewesen. Ich hätte uns vielleicht ja eher so im Viertelfinale noch gesehen, aber hat nicht ganz so geklappt, wie sich das der ein oder andere geträumt hat. Ja, aber ich glaube schon, dass viele mit England nicht so gerechnet haben. Du?
Ich habe England ins Halbfinale getippt, auf jeden Fall. Und weil ich einfach mir gedacht habe, der Kader ist zu gut, dass man da jetzt im Viertelfinale wieder rausfliegt. Und auch die WM 2018 waren sie auch schon im Halbfinale.
Genau, ja.
Und deswegen habe ich mir schon gedacht, da geht was. Und war ja letztendlich auch so. Aber welches Team mich wirklich sehr überrascht hat, waren die Tschechen tatsächlich.
Oh ja, die
Tschechen im Viertelfinale.
Wirklich gut dabei noch.
Mit bisschen Pech gegen Dänemark gescheitert im Viertelfinale. Hätte ich nicht gedacht. Und genau, aber es gibt nicht nur Teams, die einen überraschen, wie zum Beispiel auch die Dänen. Aber es gibt auch Teams, die einen enttäuschen können. Und das waren bei mir ganz klar die Franzosen.
Also da kann ich mich nur anschließen.
Ich habe es nicht mit ihnen mitgefiebert groß. Es wäre ziemlich langweiliger Europameister geworden. Aber ich meine, diese individuelle Qualität, die hat keine andere Mannschaft in ganz Europa. Und die Gruppenphase war schon ziemlich seltsam. Hat gegen Deutschland da souverän gewonnen. Aber dann kam das Spiel gegen Ungarn, was ein 1-1 war. Mhm. Dann kam das Spiel gegen Portugal, unentschieden. Keine gute Gruppenphase. Dann dieser merkwürdige Auftritt gegen die Schweiz. Anders kann man das Spiel, glaube ich, gar nicht formulieren. Ja, und dann ist man völlig verdient ausgeschieden, meiner Meinung nach, weil einfach die Chemie null gestimmt hat. Und du siehst es ja auch so, ne?
Ja, ja gut. Wenn man als Weltmeister, gut, wir haben uns auch schlagen lassen, aber ich glaube, viele haben eher getippt, dass Frankreich eine ja weitaus wichtigere Rolle und weitaus mehr beziehungsweise weiterkommt, als gegen die Schweiz rauszufliegen. Ja, hätte ich nicht so getippt.
Ja, und kommen wir dann direkt zum enttäuschendsten Spieler, denn der ist bei mir auch ein Franzose. Und bei dir? Wer ist bei dir der enttäuschendste Spieler?
Ja, ich würde jetzt eher so in die deutsche Nationalmannschaft tippen. Ja, man hat viel getan, gedacht, dass es vielleicht klappen könnte. Also ich habe jetzt keinen so indirekt enttäuschenden Spieler. Ich finde eher, als enttäuschendste Mannschaft kann man sagen, ja, die deutsche Mannschaft hat da ziemlich, ja, klein beigegeben.
Okay, also keinen wahnsinnig enttäuschenden Spieler. Bei mir ist es schon so, dass in der französischen Nationalmannschaft waren schon einige Spieler, die ganz ordentlich gespielt haben.
Ja, ja.
Also da war ein Pogba zum Beispiel, hat ordentlich gespielt. Oder auch ein Benzema. Nach seiner Rückholaktion hat er 4 Tore geschossen. Aber wer wirklich eine äußerst schlechte EM gespielt hat, bis auf das Deutschlandspiel vielleicht, ist Kylian Mbappé. Ja. Der gilt als einer der besten Spieler der Welt. Aktuell hat einen Marktwert von 160 Millionen, war der wertvollste Spieler bei der EM mit seinem Marktwert. Und hat 0 abgeliefert, bis auf das Deutschlandspiel vielleicht, aber da hat er auch kein Tor geschossen. Kein Tor für einen Stürmer, ist immer mies, als Stürmer hat man, wenn man kein Tor geschossen hat, die Arschkarte gezogen. Und so war es auch bei Mbappé, auch den entscheidenden von Elfmeter gegen die Schweiz verschossen. Also grauenhaft, EM zum Vergessen. Genau, aber wir wollen ja nicht immer nur die negativen Leute herausheben, sondern auch mal die positiven. Wer ist bei dir sehr positiv aufgefallen?
Chiellini, der hat einfach, ja, ich fand einfach eine EM, die er einfach gut mitgespielt hat, auch bester Spieler aus der EM gestern gekürt. Ich finde, da kann man wenig sagen. Was meinst du?
Ja, ich war auch bei Chiellini und ich habe auch so nachgedacht, wen gibt es denn noch bei den Italienern? Und Chiellini ist 36 Jahre alt, hat einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro.
Ja.
Das ist Witz in der aktuellen Zeit.
Ja.
Und er ist einfach ein Hauding da hinten, haut alle Bälle raus, ist wahnsinnig sympathisch noch dazu, also und hat eine sehr gute EM gespielt, also Hut ab vor diesem Mann.
Vielleicht noch der italienische Torwart, weil er halt wirklich Spiele zu null sauber gehalten hat und man sagen muss, okay, ja, darf man auch nicht.
Ja, ich finde, der italienische Torwart hat wenig aufs Tor bekommen.
Ja, wenig.
Und dafür dann doch leider 4 Tore oder drei Gegentore gefangen. Also, er war auf jeden Fall nicht schlecht, er war auch ein guter Torwart. Aber wo wir schon beim besten Torhüter sind, machen wir doch gleich da weiter. Ich habe da tatsächlich den Schweizer Torhüter Jan Sommer genommen.
Ja.
Hat wirklich in der Vorrunde einige Monstertaten vollbracht und hat die Schweiz gegen Frankreich und gegen Spanien ins Elfmeterschießen gerettet. War im Elfmeterschießen gegen die Franzosen der Held. Also für mich gab es an dieser EM, gibt es da keinen vorbei an Jan Sommer. Und vielleicht könnte man noch Kasper Schmeichel nennen, den Torhüter der Dänen. Und du hast also Donnarumma, den italienischen
Torhüter. Genau, Donnarumma, genau.
Ja, auf jeden Fall eine vertretbare Wahl. Gilt ja auch als einer der kommenden Besten.
Ja.
Spielt der nächste Saint-Germain, wie es gerade ausschaut. Ein Jungspieler ist immer schwer zu bestimmen. Ein Jungspieler spielt immer seine erste EM, der wird dann schon oft nicht der beste Spieler der EM, aber es ist immer jemand, der überrascht, immer jemand, der befreit aufspielt, meiner Meinung nach. Und all das hätte auf Jamal Musiala zustimmen können, aber er hat keine Spielzeit bekommen. Deswegen ist es für mich der Spanier Pedri.
Ja, kann ich, stimme ich dir, da stimme ich zu. Wenn das mit Jamal Musiala geklappt hätte, wäre es wirklich gut gewesen. Aber ja, in dem Fall ist es halt einfach Pedri, der da halt in Spanien wirklich sauber abgeliefert hat.
Ja, also ich finde, das Beste ist immer so, wenn man einen jungen Spieler hat, der sich einfügt in die Mannschaft, ohne dass man es wirklich merkt.
Ja,
der souverän spielt, auffällt, ja, dann. Und einfach das System einnimmt. Und Pedri ist da auf jeden Fall für mich der Beste in dem Turnier gewesen, bei den jungen Spielern. Aber wer auf jeden Fall noch eine Honorable Mention verdient hat, ist auf jeden Fall Mikkel Damsgaard von den Dänen.
Ja.
Aber an Pedri führt dann einfach doch keinen Weg vorbei. Genau. Kommen wir nun zum besten Spiel, zu unserer letzten Kategorie heute. Ja, du hast bestimmt auch einige Spiele gesehen, ja. Vermute ich mal. Welches Spiel blieb dir jetzt am meisten in Erinnerung?
Also, ja, das gestrige. Ich würde einfach sagen, das beste Spiel kann man für England gegen Italien einordnen. Ich finde, ein Spiel mit wirklich großer Spannung und ja, bis in die letzte Minute, sogar noch bis ins Elfmeterschießen, wirklich volle Spannung. Also ich glaube, das kann man so ganz gut einordnen. Du wirst wahrscheinlich, glaube ich, auch dasselbe tippen?
Nein, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich emotional natürlich total dabei war gestern, aber dadurch diese Verlängerung war ich schon im Elfmeterschießen gedanklich, ja. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen rausgerissen. Welches Spiel mich wirklich taktisch beeindruckt hat, was finde ich fußballerisch das Beste war der EM, war das Halbfinale zwischen Spanien und Italien.
Oh ja.
Weil Italien sehr gut defensiv stand und immer wieder gefährlich gekontert hat und Spanien ein unglaublich cooles Tor geschossen hat und wirklich die bessere Mannschaft war eigentlich. Und deswegen fand ich das fußballerisch vielleicht das Beste und spannungstechnisch war es auf jeden Fall dann letztendlich aber Frankreich gegen die Schweiz, das 3:3 in regulärer Spielzeit, was dann auch ins Elfmeterschießen ging, war einfach noch mehr Torraumszenen meiner Meinung nach und deswegen ist das für mich das beste Spiel der EM. Genau, die nächste WM ist tatsächlich schon in 1,5 Jahren in Katar, dann im Winter an Weihnachten das Finale. Katar, die gute alte Fußballnation mit den vielen Traditionen,
ja.
Mit der Nationalmannschaft, die seit Jahren immer um den Titel mitspielt. Katar, wirklich eine absolute Fußballnation. Also, das ist wirklich, dass es da stattfindet, da warten die Fans von und die Katarier. Wer ist denn Katarier? Ich weiß gar nicht.
Katan,
keine Ahnung. So. Die warten ja schon seit Jahren drauf, dass wir mal eine WM im eigenen Land haben.
Ja.
Und wir in Deutschland freuen uns auch auf die WM im Winter natürlich.
Schön im Winter.
Schön im Biergarten sitzen, Public Viewing draußen. Also super WM auch noch in einem Land, was politisch wahnsinnig gut dasteht.
Ja.
Ja, also wo auch keine Gastarbeiter beim Bau der Stadien gestorben sind, ist ja nein. Nicht so. Also dann werden wir vielleicht das wieder machen. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf.
Jo.
Fand ich eine schöne EM und auch das EM-Studio war immer wieder schön. Hatte man so ein bisschen den Überblick und genau, dann war es dann von uns, von dieser EM und
dann bis in 1,5 Jahren zur WM. Also dann, vielen Dank Oskar für deine Mühe, hat Spaß gemacht, das Ganze zu kommentieren und dann verabschieden wir uns einfach und bis in 1,5 Jahren.
Ciao.
Ciao.